Vielleicht sitzen draußen noch welche, weiß ich nicht. Hier vorne hat es nämlich noch richtige Logenplätze, hier in der zweiten Reihe. Sind da noch Leute, die hier Party wollen, da bleiben, okay. Kann man schön sitzen draußen, was trinken nebenher. Und cool, ich finde es gut, dass ihr gekommen seid. Einige haben uns vielleicht schonen wollen heute Morgen, gesagt haben, oh, das wird heute Morgen so voll, bleibe ich lieber zu Hause oder komme heute Abend. Heute Abend werden wir auch wieder Gottesdienst hier haben. Ja, für alle, die vielleicht das allererste Mal hier sind, genau, das haben wir eben schon gesagt, das hier sind unsere Räume, sind eigentlich ein bisschen zu klein, wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt, aber für heute geht es ja anscheinend. Ich denke, die Kids sind auch ganz gut aufgehoben, versorgt. Klasse. Gut, schlag doch mal auf. 1. Thessalonicher Kapitel 3. Wir kommen heute zum dritten Punkt, warum die Thessalonicher eine Vorbildgemeinde waren. Wir haben so drei Hauptpunkte gesehen im 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 3. Da nennt Paulus drei Dinge, die wichtig waren. Weiß das noch jemand? Was war das Erste? Er lobt sie für, er hat aufgepasst, vielleicht hänge ich mich jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Ja, das Werk des Glaubens, das Werk des Glaubens, genau. Und da geht es einfach um unser persönliches Glaubenswerk, dass wir an Jesus glauben, aber auch eigentlich um das Lebenswerk. Wir haben über Nachahmen und Vorbild gesprochen. Dann, was war das Zweite? Liebe, ja, was? Arbeitsamt. Habe ich falsch verstanden, gut. Arbeit der Liebe oder Liebe ist Arbeit, haben wir gesagt. Und im Blick auf was ist Liebe Arbeit? Im Blick auf sind zwei Beziehungsebenen. Im Blick auf Gott, ja. Es hat was mit Arbeit, es hat nichts mit frommer Leistung zu tun. Das wäre wieder Religion. Aber es bedeutet, ich möchte mich da rein investieren. Ich möchte Zeit verbringen mit Gott im Gebet. Nicht um irgendwas zu leisten, um Gott nahe zu sein, dass Gott dann mir auf den Schultern klopft oder so. Aber wir haben das gesehen. Genauso braucht es Investition auch hier in der Gemeinde miteinander. Wir haben ja dieses Jahr dieses Thema Coming Home. Wir möchten, dass die Gemeinde eine Heimat wird, dass du ankommen kannst. Und wir haben heute den dritten Teil. Und dritten Teil heißt es im 1. Thessalonicher 1, Vers 3, das Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Nun ist das ja auch wieder ein bisschen, sind das wieder Worte, die wir heute gar nicht mehr so richtig da haben. Ich möchte das überschreiben mit dem Thema Druck. Das hat was mit Druck und Gegendruck zu tun. Ausharren heißt, ich harre aus in einer Situation, ich halte aus, ich halte gegen, ja. Gegendruck. Und wenn wir von Gegendruck sprechen, dann gibt es natürlich auch Druck. Genau. Und jetzt schauen wir uns den Text mal an. Wir lesen einfach mal die ersten paar Verse aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 1. Da schreibt Paulus: Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. Wir wissen, Paulus wurde ja nach der Gemeindegründung sozusagen aus dem sozialen Netzwerk rausgekickt, ja, der Thessalonicher. Sie wollten ihn nicht mehr da haben, er war ihnen zu unbequem gewesen und er musste weggehen, nachdem er die Gemeinde gegründet hat, und schickt nun aus Athen seinen Mitarbeiter und Menti und Partner Timotheus, Vers 2, und wir sandten Timotheus, unserem Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten, eures Glaubens wegen. Glaubensstärkung ist ungemein wichtig. Auch wenn es sich wirklich manchmal einfacher leben lässt, ohne die Gemeinde, ohne die schwierigen Leute im Hauskreis, die es teilweise ja auch gibt. Ja? Gut, dass die anderen nur schwierig sind. Ja? Und ohne gegenseitige Korrektur. Ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche, haben wir darüber gesprochen. Ja? Das ist wie eine Familie, Mama, Papa, Kind, ja? wo Paulus sagt, ich habe euch beschworen. Das lässt sich dann doch lieber leichter leben, ja? Wenn man dann in so ein bestimmtes Alter kommt. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn man aus der Pubertät dann endlich 18 ist und dann so, ich ziehe jetzt aus. Ja? Da sind wir jetzt auch voll mittendrin als Familie im Prozess. Ja? Ha, endlich mal das hinter sich lassen, diesen ganzen Stress. Aber es ist letztendlich nicht ohne. Es ist nicht ohne. Man meint, es ist leichter, es lebt sich leichter allein. Ich habe das schon so häufig erlebt, auch hier in der Gemeinde, wo Leute gesagt haben, mir ist das ja alles zu stressig. Ich brauche jetzt mal Freiheit. Ja? Ich will jetzt mal mein Christsein alleine leben. Es ist schwierig. Man kann das vielleicht gut vergleichen mit einem Wald, wo so hohe Kiefern drin stehen, so hohe Bäume, und dann kommt ein Sturm. Ja, und ihr habt das vielleicht schon mal erlebt, wenn es richtig gewindet hat. Die Bäume, die unterstützen sich gegenseitig, die halten sich gegenseitig. Und wenn so ein Baum ganz einsam und alleine da steht, dann kannst du den schnell umhauen. Ja? Oder ich habe ein Bild mitgebracht von den Legionären, von der römischen Armee. Da gibt es eine sogenannten Schildkrötenpanzer, eine Formation. Schon mal was von gehört? Alle Asterix-Fans kennen das, ja? Bei dem Angriff wenden die Legionäre die gefürchtete Schildkrötenpanzer-Taktik an. Die gab es tatsächlich, ich kannte halt eben auch nur aus Asterix und Kleopatra. Aber schaut mal, genau das ist gemeint. Es hat nichts mit Abschottung, man kann das auch negativ sehen. Ja? Gemeinde ist auch manchmal für manche Leute sowas. Ja? Sperre nach außen, Deckel drauf, wir haben mit dieser bösen Welt nichts zu tun. Aber es hat was mit Schutz zu tun. Ja? Und diese grimmigen Gesichter, die da unten rausgucken, das ist eigentlich auch nicht gerade so ein Bild für Gemeinde. Ja? Okay. Und dann schreibt Paulus weiter, um euch zu stärken und zu trösten, eures Glaubens wegen, dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Da haben wir dieses Wort, wankend. Und dieses Wort wankend meint wirklich erschüttert werden. Wankend, schütteln, bis zum Umfallen eigentlich. Und das wollte Paulus vermeiden. Habt dieses Bild vor Augen, das eben oder das auch mit den Bäumen. Ja? Und es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten in dem Ganzen. Entweder du fühlst dich wirklich bedrängt als Christ, es geht um Bedrängnis. Wenn Paulus von Bedrängnis spricht, geht es erstmal um Bedrängnis von außen, ja? Druck von außen. Dann ist das eigentlich normal und dann will Paulus dich heute Morgen oder Gott will dich heute Morgen ermutigen, dran zu bleiben. Oder du fühlst dich absolut nicht bedrängt, dann komme ich gleich noch auf dich zu sprechen, ja, im Laufe der Predigt. Also, wenn du dich bedrängt fühlst, wie gesagt, Paulus meint hier die äußere Bedrängnis. Die Thessalonicher wurden bedrängt. Es gab so eine Art, also Verfolgung nennt man das. Ja? Wenn Christen einfach um ihres Glaubens willen Druck bekommen. Und das war ein ganz äußerer Druck. Sie wurden in den Knast gesteckt, sie wurden geschlagen. Paulus spricht davon. Also es war richtig krass gewesen. Damit haben wir zum Glück oder Gott sei Dank nichts zu tun. Wir gehören wirklich zu den wenigen Christen weltweit, die nicht unter solch so einem Druck leben müssen. Das muss uns mal bewusst werden, also wirklich dieses Gefängnis und so weiter. Und dennoch, wer mal in den letzten Monaten mal beobachtet hat, über eigentlich schon die letzten Jahre, wie ein gewisser Druck auch zunimmt auf uns als Christen, das ist kein Druck, der jetzt sagt, wenn ihr zum Gottesdienst geht, dann kommt ihr in den Knast oder so, dann werdet ihr gefoltert. Aber es ist ein anderer. Ich möchte euch einfach mal so einen Druck nennen, der Einzug gehalten hat. Das ist der ganze Werdewandel. Im Blick auf den Werdewandel. Und das ist ein ganz besonders heikler Druck. Wir haben den Eindruck als Deutsche, besonders als Deutsche, wir sind das aufgeklärteste Volk, was es überhaupt weltweit gibt. Weltoffen, tolerant und alles Mögliche. Wir sind so cool drauf als Deutsche, wir können der ganzen Welt sagen, unseren Nachbarländern und der ganzen Welt, was ihr alles falsch macht. Wir machen es richtig. Und somit ist es dann schwierig, wenn du als Christ dann sagst, es ist vielleicht doch nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt doch vielleicht Dinge zu bedenken. Ich spreche das ganz bewusst an, damit wir wissen, was es mit dieser Bedrängnis auf sich hat. Wir reden in der letzten Zeit, hören wir viel von diesem Gender Mainstreaming oder auch von der ganzen Thematik der Homosexualität. Mir ist nämlich in der letzten Woche was über den Weg gelaufen. Letzte Woche war der Allianzvorsitzende Hartmut Steeb, den kennen einige von euch auch, ein durch und durch lieber Mensch und echt tolerant und offen. Also, oder? Amen. Ganz lieber Mensch. Und er war eingeladen bei der Maischberger. Kennt ihr denn die Sendung? Ja, er war eingeladen bei der Maischberger. Und sie sagte, okay, wir wollen einfach nochmal über diese ganze Thematik, diese Bildungsreform sprechen und so weiter. Und dachten, okay, wir laden ihn mal ein, damit er auch seine Position weitergeben kann als Vertreter einer evangelischen Allianz, der Hunderttausende von Leuten angehören. Ja? Und dann hat die Maischberger so viel Druck bekommen von den Medien, das war richtig krass. Ich habe unter anderem ein Interview gesehen oder gelesen, wo die Maischberger die Teilnahme von Hartmut Steeb verteidigte. Da stellte der Spiegel ihr folgende Frage: Würden Sie denn auch Neonazis einladen, um über Demokratie zu sprechen? Und dann haben sie anschließend gesagt, wie wäre das eigentlich, wenn Adolf Hitler heute leben würde? Würde man ihn auch einladen? Nur um zu sagen, wir leben in einer Zeit, und vielleicht habt ihr das noch nicht wahrgenommen, wo man nur eine Meinung sagt, ja, man sagt gar nichts gegen irgendwas oder so, sondern sagt nur eine Meinung, wir möchten nur toleriert werden als eine Gruppe von Menschen, die halt gewisse Dinge anders sieht. Und dann wird es halt sehr schwierig und sehr eng. Und ich sage das deshalb, wir sitzen jetzt in unseren bequemen Sesseln und wir sagen, ach komm, hier, ich muss doch nur einigermaßen Nächstenliebe üben und tolerant und lieb sein, da wird mir nichts passieren. Aber die Luft wird dünner, der Druck nimmt zu. Und wenn du sagst, ich glaube, was hier in dieser Bibel drin steht, dann wirst du früher oder später ganz schön an die Wand gedrückt werden. Du hast nämlich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ja, das kann man alles doch nicht so sehen, dass das heute auch so ist. Oder du sagst, doch, ich glaube daran. Und ich möchte einfach daran festhalten. Und du kommst früher oder später in irgendwelchen Druck hinein und dann musst du Stellung beziehen. Also wie gesagt, eine ganz andere Art von Druck. Und dieser Druck, der zurzeit diesen Wertewandel ausmacht, dieser Druck übt auf der anderen Seite auch Druck aus auf mein persönliches Leben. Ja? Kennt ihr die Big Three? Kennt The Big Five, kennt man ja aus dem Urwald, die wilden Tiere. The Big Three, Sex, Macht, Geld. Ja, das sind die Big Three. Wenn du zum Beispiel, jeder von euch hat Internet, mal wenigstens 99,5%. Und wir wissen das alle, was das ist. Dass es praktisch keine Schwelle mehr gibt im Internet. Du klickst was an und die Sünde ist nur einen Mausklick entfernt. Und da gibt es etwas, was Druck auf uns ausübt. Das wissen wir. Es ist ein Druck, der auf uns zukommt, ein Angriff, der auf uns zukommt. Und da geht es darum, wie gehe ich damit um? Das geht im Blick auf mein eigenes Leben, das geht im Blick auf das Leben von unseren Kindern. Und das Ziel ist eigentlich eins. Der ganze Bereich der Sexualität zum Beispiel, ja, wenn wir eben über diese Diskussion, den Wertewandel sprechen, es geht eigentlich darum, die altbekannte These, kann denn Liebe Sünde sein? Das ist im Grunde genommen das. Ja? Wenn ich doch Sex habe und habe Spaß dabei, das ist doch okay. Nun, es gibt offensichtlich noch Grenzen, das haben wir jetzt in der letzten Woche gehört, als die Diskussion und die Affäre losging um Kinderpornografie bei Politikern und so weiter, da gibt es noch eine Grenze. Aber man muss sich eigentlich sarkastisch fragen, warum gibt es denn da plötzlich eine Grenze? Wir leben in einem Wertewandel, wo man sieht, wo sich Dinge immer weiter entwickeln. Und hier geht es darum, wie stehe ich dazu und wie lebe ich damit? Wie lebe ich ganz persönlich damit? Wie lebe ich persönlich zum Beispiel meine Sexualität aus? Ist es einfach in Ordnung, wenn ich sage, mir macht es Spaß? Für mich ist es gut. Oder auch im Blick auf Macht. Haben wir ja nichts mit zu tun, oder? Wir sind ja Macht. Ich glaube doch, Macht beginnt eigentlich schon früh in der Schule. Macht beginnt eigentlich da, wo ich versuche, der Beste zu sein, wo ich versuche, gute Abschlüsse zu haben. Das ist ja alles gut, ja. Wo ich vorwärts gehen will, wo ich eine gute Ausbildung haben will, ein gutes Studium, eine gute Stelle und immer höher gehen will. Und es kommt darauf an, wie gehe ich zum Beispiel auf der Karriereleiter vor? Wie gehe ich davor? Tue ich das wirklich in der Abhängigkeit von Gott oder lebe ich unter einem Druck, der mir vielleicht die Firma auferlegt und ich halte diesem Druck nicht stand? Der Druck, der gegen dich geht, der Druck, gegen die Familie geht, gegen deine Zeit und gegen alles. Ich halte dem Druck einfach nicht stand, sondern lass mich führen. Oder im Blick auf Geld, das ist diese dritte Komponente, auch da ist Druck da. Es geht vieles, es geht um Geld, es geht darum, was wir haben, was wir nicht haben. Zum Beispiel heißt es im 1. Timotheus 6, Vers 17, der christlichen Mittelschicht und den Akademikern in der Region Stuttgart, okay, das heißt eigentlich den Reichen dieser Welt, gebietet, dass sie nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsichtbaren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Ja, ist doch stark, was da steht eigentlich. Da steht, wir sollen nicht hoffen auf den unsichtbaren Reichtum. Vertrau nicht auf deine Versicherung, vertrau nicht auf deine Kohle, vertrau nicht auf deinen Job, vertrau nicht auf diese ganzen Dinge. Ja? Und das sind alles Gebilde, die werden um uns herum gebaut, um uns Sicherheit zu geben, eine vermeintliche Sicherheit, aber letztendlich auch ein Druck, das muss ich haben, das muss ich haben, das muss ich haben, dass ich einfach nicht mehr frei Dinge entscheiden kann, frei tun kann. Und Gott sagt, die Gegenlösung heißt, nicht auf den betrügerischen Reichtum setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Wenn ich das nicht mache, dann geht es mir wie bei dem vierfachen Ackerfeld, von dem Jesus spricht, einiges fiel unter die Dornen und es drohte zu ersticken. Ja, wenn wir von den Big Three sprechen, Sex, Macht, Geld, in unserem ganz persönlichen Leben, Druck, der da ist, der mich immer mehr einengt. Und da kommt plötzlich ein Impuls von Gott, vielleicht in der Predigt, vielleicht im Gebet, vielleicht durch jemand anders. Und es ist unmöglich, was zu verändern, weil der Druck ist bereits schon so stark. Ich kann gar keinen Gegendruck mehr erzeugen. Und das alles ist im Grunde genommen Bedrängnis. Und es heißt weiter hier, denn ihr selbst wisst, schreibt Paulus, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Also, wenn ich eben diese Dinge genannt habe, geht es nicht darum zu sagen, oh ja, wie sind wir so arm dran, ist alles so schlimm, die böse Welt, die bösen Medien. Nein, es geht gar nicht darum. Paulus sagt, hey, das ist völlig normal. Es ist völlig normal, dass Druck von außen kommt. Nur wichtig ist, dass wir realisieren, es gibt keine Zeit, das ist wichtig, Paulus impliziert das hier, es gibt keine Zeit, wo Christen nicht bedrängt werden. Versteht ihr? Wenn du also, im Grunde genommen könnte man sagen, ich lese euch mal einen Vers vor, aus 2. Timotheus 3, Vers 12, da sagt Paulus, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Überlegt euch das mal. Was sagt Paulus da? Mit anderen Worten, alle Generationen, alle Menschen, wir sagen als Deutsche, oh, Gott sei Dank werden wir nicht verfolgt. Gott sei Dank haben wir so eine Freiheit. Klar haben wir nicht Freiheit. Aber Paulus sagt, es gibt keine Zeit eigentlich. In jeder Zeit gibt es eine gewisse Art von Bedrängnis. Und wenn wir das nicht empfinden, wenn wir sagen, dann müsste man konsequenterweise sagen, dann ist vielleicht irgendwas faul. Da muss ich vielleicht nachfragen, halte ich dem Druck überhaupt stand oder bin ich schon so in der Presse drin, dass ich das gar nicht merke? Ja? Ich möchte dich heute ermutigen, hört sich bis jetzt noch nicht so an, aber ich möchte dich heute ermutigen, es geht ja bis jetzt nur um Bedrängnis, Druck ist da, dem Druck standzuhalten. Druck ist nicht dafür da, dass du untergehst, dass du verzweifelst, dass du dich verkriechen musst oder dass es dann nachher so aussieht. Ja? Von Thomas Blassmann, ein Karikaturist. Ja, fühlst du dich vielleicht so, weil der Druck da ist?
Sie sind Christ.
Auch wieder so ein Homophober, auch wieder so ein Intoleranter, so ein konservativer Kotzbrocken. Ja. Ja, ist es nicht oft so? Und dann sag mir lieber gar nichts. Die Lösung der Message ist, ich habe euch eine Flasche mitgebracht, jetzt brauchte ich wieder ein Funkmikrofon. Die Lösung der Message ist folgende. Diese Flasche hier. Wenn ich da drauf drücke, was passiert dann?
Sind Sie Christ?
Ja. Ja, so kommen wir uns doch manchmal vor, oder? Die Lösung ist folgendes. Wir werden geschüttelt, das passt gut, geht gut hier bei so Mineralwasser, ja? Wir werden geschüttelt, wir werden bedrängt in dieser Welt, ja? Ist gar nicht mehr viel Stoff drin. So, und dann kommt Druck und ich kann diesem Druck standhalten. Druck erzeugt Gegendruck. Hier ist Wasser drin und Kohlensäure und Sauerstoff. Ich kann die Flasche bis zum bestimmten Maß drücken, aber nicht weiter. dann steht Gegendruck. Dann steht Gegendruck. Und da sind wir hier mitten in unserer Message drin. Man könnte dem auch sagen, widerstehe. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist sehr undeutlich. Hat jemand das schon mal gesehen? Wie gut seid ihr bewandert in Geschichte oder Kirchengeschichte? Rui, wo ist das? Wer wusste das alles? Ah, doch, ich sag's nochmal klar. Ich dachte, ich müsste dieses französische Wort nicht aussprechen, aber das hat Marie Durand eingeritzt in die Gefängnismauern von Aigues-Mortes. Marie Durand war eine Christin, eine Hugenottin in der Zeit vom Sonnenkönig Ludwig des 24. Sie wurde mit 15 Jahren verhaftet, mit 15 Jahren, und musste 38 Jahre dort im Kerkerturm verbringen. 38 Jahre, das ist dieser Kerkerturm da links, in diesem Loch, ohne Zentralheizung. Ja. Und sie hielt diese harte Zeit im Gefängnis durch. Es war eigentlich unmöglich. Sie hat viele Gefangene überlebt. Es gab nur einen Grund, weil sie ihr Leben an Jesus festgemacht hat. Und sie hat in die Gefängnismauer eingeritzt, résister. Danke. Und résister heißt widerstehe. Das hat sie eingeritzt. Und das konnte sie nicht in eigener Kraft. Sie hat sich voll auf Gott verlassen. Ja, sie war wie diese Flasche hier. Ja. Eigentlich war das Ziel gewesen, sie zu zerdrücken. Und man hat versucht, sie zu zerdrücken. Und versucht das mal. Ich kann nur bis zu einem bestimmten Punkt drücken, es geht nicht weiter. Es war etwas, was unfassbar war für die Gefängniswärter, für die katholischen Priester, die von Zeit zu Zeit in diesen Tower reinkamen und haben den Frauen und den Leuten Papiere hingelegt, um diese Papiere zu unterschreiben, um abzuschwören, damit sie rauskommen. Und sie hat an ihrem Jesus festgehalten. Man könnte sagen, Druck erzeugt Gegendruck. Wir kennen das aus dem normalen Leben. Du weißt, wie das funktioniert. Wenn du Dampf gemacht kriegst, jemand schimpft dich oder jemand knallt dir irgendwas auf den Tisch oder keine Ahnung, oder jemand kommt von hinten im Auto und macht Lichthupe. Ja, was machst du? Ausbremsen. Ja. Oder sonst irgendwas. Ja. Verstehst du? Es ist irgendwo normal. Wir wissen, im normalen Leben wissen wir das. Wir lassen uns nicht einfach zusammenquetschen. Nein, wir wehren uns. Und interessant ist, im Glauben ist es häufig anders. Im Glauben geben wir häufig klein nach. Da sieht es dann eher aus, wie eben in dieser Karikatur gezeigt. Paulus geht hier in den Versen weiter und er sagt, unser Gegendruck besteht eigentlich aus einem Wort und der ist Glaube. Das ist unser Gegendruck und das erklärt Paulus in den nächsten Versen. Da heißt es in Vers 5, darum, da auch ich es nicht länger ausgehalten habe, sandte ich, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen wäre. Paulus hat also Panik um seine Thessalonicher, dass sie nicht schon platt gemacht sind, ja, wie die Flasche, die du in den Recycling-Ding da reinschmeißt. Ja. Und dann sagt er, da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist, und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe. Der Glaube gibt dir innere Stärke. Aber was ist denn Glaube überhaupt? Das fragt auch der Hebräerbriefschreiber. Im Kapitel 11 heißt es, was ist denn der Glaube? Und dann heißt es, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Es ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Und anschließend folgt eine ganze Reihe von Glaubenszeugen aus dem Alten Testament. Das zeigt uns zum Beispiel eins, wir sollten die Geschichte kennen. Wir sind eine Generation nicht nur von Menschen, sondern auch eine Generation von Christen. Und ich stelle auch fest, dass besonders das eher, ich bezeichne es mal so ein bisschen als neokarismatisches Christenvolk, ja, so viel in der Gegenwart gearbeitet wird, aber wenig in der Vergangenheit. Wir sollten die Menschen kennen, die bereits schon 2000 Jahre vorher unseren Glauben vorgelebt haben. Das ist übrigens auch wichtig für die Geschichte, das ist übrigens auch wichtig im Blick auf Wertewandel. Dann stellen wir plötzlich fest, hoppla, es gab ja auch 2000 Jahre vorher, ja, dass wir aus der Geschichte lernen. Wenn man die Geschichte nicht kennt, dann heißt es ja, da ist man verdammt, sie zu wiederholen, oder? Und es ist wichtig für uns, dass wir unsere Geschichte kennen. Und hier heißt es, da werden die Glaubensboden aufgezeigt. Und es ist wichtig, dass du die Leute kennst, dass du Biografien zum Beispiel liest. Marie Durand. Ich habe allen Hauskreisleitern übrigens die Geschichte noch hinten dran gehängt. Die könnt ihr im Hauskreis mal vorstellen und vorlesen. Aber auch deine Bibel zu kennen. Die Bibel zu kennen. Ich muss, das ist für mich, entschuldigt das, den Ausdruck, das ist für mich eine Droge. Ich brauche das Ding. Ich kann ohne Bibel nicht leben. Ich bin abhängig. Ja? Es gibt eine Abhängigkeit, da können wir sogar froh drüber sein. Die Bibel, ich brauche das Ding jeden Tag. Ich brauche Gottes Wort. Lies da drin. Gott hat uns nicht umsonst dieses fette Buch gegeben, um uns zu erschlagen oder um uns da einen moralischen Kodex runterzurasseln, damit wir nachher draußen stehen und müssen das irgendwie verteidigen. Nein, Gott hat uns diesen Liebesbrief gegeben, um uns stark zu machen, wenn wir bedrängt werden, dass wir wissen, es gibt jemanden, der gibt uns Kraft, der steht zu uns, der hilft uns. Und wenn es hier heißt, Glauben ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, das ist doch ganz stark, oder? Druck kann man eigentlich nicht sehen, klar, man kann es irgendwie deutlich machen und Gegendruck kann man in dem Sinn auch nicht sehen, ja. Aber ich spüre diesen Druck. Ich spüre, wenn Druck auf mich zukommt. Ihr könnt jetzt sehen, in dieser Flasche ist Wasser drin, ja, das kann man sehen, ja, Wasser, das erzeugt einen Gegendruck, aber es ist auch jede Menge Sauerstoff da drin. Und den Sauerstoff kann ich nicht sehen. Ich drücke einfach, oh, der ist da. Woher weiß ich das? Weil hier, es geht nicht weiter, ich kann nicht weiter drücken. Ja? Und eigentlich ist der Glaube, meine chemischen Versuchslinien hier, der Glaube ist eigentlich. Der Glaube ist eigentlich nur wie der Deckel der Flasche. Das ist dein Leben. Und ich glaube jetzt, ich setze mein Vertrauen auf Jesus und ich sage, Gott, ich glaube einfach, dass du mich heute durchträgst und ich halte daran fest und ich zitiere dein Wort und ich nehme das in Anspruch. Ja, was bringt das schon, wenn ich das Wort lese und wenn ich bete und was soll mir das bringen? Das bringt viel. Ich schraube den Deckel fest, morgens früh, wenn ich auf die Arbeit gehe, in diese immer gleiche Situation, wo ich unter Druck stehe, wo vielleicht Leute da sind, die mir wieder irgendwas sagen, was mir nicht gefällt. Und ich schraube diesen Deckel drauf und sage, und jetzt im Glauben, Gott, gehe ich dahin und jetzt mal gucken, was passiert. Und plötzlich merke ich, das hält ja Stand. Das hält ja Stand. Merkt ihr? Auch das ist wichtig. Es ist jetzt nicht mein Glaube, der die Flasche zuhält. Wenn ich nämlich das Deckelchen abmache, das bringt nichts, sondern es ist mein Vertrauen auf Gott. Und jetzt noch was Interessantes. Das Wort Luft im Griechischen heißt sowohl Luft als auch Geist. Pneuma. Gott hat seinen Geist in unsere Herzen reingelegt. Und ganz interessant, ja, das kann man jetzt nicht mehr so nicht mehr so ganz deutlich darstellen, weil wie gesagt, die Kohlensäure ist rausgegangen. Aber wenn ich jetzt geschüttelt werde im Leben, mit den Umständen, Gottes Geist ist in mir und das bewirkt was. Dieses Schütteln. Gott entwickelt in mir diese Kraft zum Resister, zum Widerstehen. Marie Durand, eine Teenagerin, ein 15-jähriges Mädchen, was will die denn widerstehen? Es ist doch unmöglich. Doch, es ist möglich. Sie hat einfach Jesus in ihrem Herzen gehabt. Übrigens hat Marie Durand als Kind so viele Bibelverse lernen müssen und sie war ziemlich sauer darüber gewesen. Sie wurde so erzogen. Sie musste wahnsinnig viel Bibel lernen und dann kam sie in den Knast ohne Bibel. Sie hatte kein iPad, ja, keine Bible-App bei sich, keine gedruckte Bibel. Und sie hat jeden Morgen Andachten gehalten mit den Frauen, die dort im Gefängnis waren. Jeden Morgen. Und sie war praktisch wie so eine Hörbibel. Jeden Morgen hat sie eine Andacht gehalten. Da haben sich scharenweise Leute bekehrt und wurden gestärkt. Wie kommt das? Weil sie das hatte. Sie hatte etwas, eine Quelle. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leiber werden Quellen lebendigen Wassers strömen. Das ist das, was Gott in uns hineingelegt hat. Glaube als innere Stärke. Und hey, mach das, setz diese Dinge um. Weißt du, was auch noch ein wichtiges Ding ist, was deren Glauben stärkt? Zum Beispiel, dass du das festmachst. Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in der Taufe. Ich weiß nicht, wer von euch schon Glaubenstaufe erlebt hat. Wir haben nächste Woche eine Taufe, nächste Woche im Abendgottesdienst. Das ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Wir haben eben gehört, es gibt unsichtbare Dinge, eine ganze Welt unsichtbarer Dinge, die uns nicht bewusst ist. Und ich setze etwas Unsichtbares in die sichtbare Welt, diesen Sauerstoff, den ich nicht sehe. Ja? Das, was hier ist, und ich stelle mich als Leben vor Gott, lasse mich in den Tod hineintaufen und wieder auferstehen. Das haben diese Leute hier damals auch erlebt. Und ich erlebe, wie Gott sich zu mir stellt. Und diesen zweiten Punkt, der Glaube dient nicht nur zur inneren Stärkung, sondern auch zur gegenseitigen Stärkung. Da heißt es, und darum ist Gemeinde wichtig, darum kommen wir hier zusammen, ja, dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch alle, über all unsere Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Da ist ein gegenseitiges Momentum, eine gegenseitige Stärkung. Deswegen brauchen wir das. Du brauchst einen Ort zum Beispiel mitten in der Woche, wo du andere Christen triffst. Wir sind eine Stadtgemeinde, das ist schwierig. Wir kommen hier zusammen und wir strömen nachher wieder auseinander. Zum Beispiel durch einen Hauskreis. Ja? Dass du da zusammen mit Leuten zusammenkommst, dich gegenseitig stärken kannst. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Wobei wir Nacht und Tag aufs Innigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Das ist wiederum Gemeinde. Glaube zur inneren Stärkung, aber auch, wir brauchen das, ja, denkt an den Schildkrötenpanzer hier. Ja, wir brauchen das auch als Gemeinde. Wir brauchen das als Wald. Du brauchst das als Christ. Wenn du keinen Anschluss hier in der Gemeinde hast, ConnectKurs hat leider schon am Freitag angefangen, ja, unser Gemeindegrundkurs, aber dann mach das fest. Dann sag, ich möchte hier andocken, geistliche Heimat, einen Hauskreis besuchen oder einen Glaubensgrundkurs besuchen. Ich möchte das. Ich setze alles da dran. Ja. Wie gesagt, das hat mit Arbeit zu tun und ich schaffe da dran. Ich möchte das erleben, ganz persönlich. Coming home, ja. Und dann bedeutet das zum Dritten auch, Glaube dient nicht nur zur inneren Stärkung oder zur gegenseitigen Stärkung, wie wir an all diesen Punkten sehen können, sondern der Glaube hat auch eine gesicherte Perspektive, eine gesicherte Zukunft. Das heißt im Vers 12, euch aber lasse der Herr zunehmen, und überreich werden in Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind. Warum eigentlich? Jetzt kommt der Grund. Also, wir sollen zunehmen, wir sollen uns stärken, wir sollen stark werden, überreich werden, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Das Ganze hat Perspektive. Unser Leben hat Perspektive. Wir leben nicht nur im Jetzt, wir leben auf die Zukunft hin. Das Leben hier auf der Erde, vielleicht ist uns das nicht immer bewusst, das Leben hier auf der Erde ist ein Staubkörnchen im Blick auf die Ewigkeit. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt Verfolgung. Die Christen, die heute sich treffen in China, in Nordkorea, in allen möglichen Ländern, Eritrea, die singen Lieder vom Himmel.
die sagen, hey, wir werden hier bedrängt, aber wir haben Christus in uns, aber wir haben eine wunderbare Perspektive. Wir haben eine wunderbare Perspektive. Es geht vorwärts. Es geht zu Gott, zu Jesus und Jesus kommt wieder. Mike Driscoll hat mal Folgendes gesagt, ich habe das hier schon mal zitiert. Das hier, das Leben hier auf der Erde, ist das Schlimmste an Hölle, was Menschen mit Jesus erfahren können. Okay? Steht, es wird nur noch besser. Es gibt keine Hölle für uns. Es gibt keine ewige Getrenntsein von uns. Also muss der Teufel mächtig Gas geben, um uns ein bisschen auch teilhaben zu lassen, was das bedeutet, oder? Mehr geht nicht. Das ist das Schlimmste, was wir als Christen erleben können an Hölle. Und dann sagt er weiter, aber das hier ist auch das Schönste, was Menschen ohne Jesus an Himmel erleben können, hier auf dieser Erde. Vielleicht verstehen wir dann ein bisschen mehr, warum man versucht, alles rauszuholen aus diesem Leben. Und vielleicht führt das auch dann ein bisschen mehr ins Fragen, warum machen wir als Christen genau das Gleiche? Warum meinen wir, wir müssen alles mitnehmen, was es hier auf dieser Erde gibt? Warum meinen wir, wir müssen immer überall mitziehen, überall in diesem Konkurrenzkampf mitgehen? Paulus sagt, hey Leute, im Blick auf diese Sache, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Ist doch kein Problem. Ihr werdet es einmal wunderbar haben. Paulus schildert eine Situation, er sagte, hey, das ist so krass, da seid ihr Christen untereinander und ihr geht vors Gericht, um über irgendeine Erbfrage zu streiten. Das habe ich auch schon erlebt. Da kam, also nicht hier in der früheren Gemeinde, da kam jemand auf mich zu und hat gesagt, ob ich vermitteln könnte. Sie hätte mit ihrer Mutter, da ging es um ein paar tausend Euro Erbe und hin und her. Ich sagte, sorry, da sind wir hier im falschen Film. Paulus sagt, warum lassen wir uns nicht lieber übervorteilen? Und ich denke, wenn wir diese Haltung hätten, dann würden vielleicht viele Menschen um uns herum Jesus finden. Überlegen wir mal, die Menschen um uns herum haben diese Perspektive, die Hoffnung. Die einzige Hoffnung ist Riester, ja? Rente. Ich habe neulich wieder gehört von jemandem, der hat gerade das Rentenalter erreicht und zack, gestorben. Wollte eigentlich sich noch ein paar schöne, gute Jahre machen. Das ist die einzige Perspektive. Die Perspektive geht nicht weiter. Die geht nur bis zum Tod und dann na, mal gucken, was dann passiert. Und wir haben Hoffnung. Und mit dieser Hoffnung sollten wir wuchern. Mit dieser Hoffnung. Und das ist der Punkt. Warum wärst du bedrängt? Es gibt ja gewisse Theologien in manchen christlichen Kreisen, die sagen, das kann ich alles von mir schütteln. Ich werde nicht bedrängt. Doch, ich werde bedrängt. Und es ist wichtig, dass ich bedrängt werde. Es ist wichtig, wenn die Welt nämlich sieht, hey, woher nimmt er diese Kraft, dem zu widerstehen? Das ist doch unmöglich. Wie geht das? Wie geht das? Das widerspricht doch dem Naturgesetz. Und du sagst, hey, der Schlüssel heißt der Deckel hier oben, ja? Wir sind alle Flaschen in Gottes Augen, ja? Alles, alle Menschen, wir sind alle Flaschen. Aber der Schlüssel ist der Deckel. Und der Deckel ist der Glaube, das Vertrauen auf Jesus. Wer sein Vertrauen in Jesus setzt, hey, Jesus ist gekommen, um diese Öffnung zuzumachen, dass du widerstehen kannst, resiste. Das ist der Punkt. Und wenn du bedrängt wirst, vielleicht nimmst du das so auch an deiner Arbeitsstelle, da wo du bist, in deinem sozialen Umfeld, in deiner Familie oder wo das auch immer ist, dann nimm das doch mal so. Das ist das größte Glaubenszeugnis. Du wirst bedrängt, ja, du wirst bedrängt und du hältst dem Stand und du betest schon seit Jahren, Gott, zeig mir, wie ich mal den EE-Leitfaden meiner Familie weitergeben kann. Ja? Und die haben es schon längst gecheckt. Weißt du warum? Weil sie dir sehen, wie du damit umgehst, wie du das lebst. Sie sehen das. Du kannst nur beten, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Lass mich schließen mit einem Vers aus Römer 8, Vers 20. In Römer 8, Vers 20 steht, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Damit ist übrigens die ganze Schöpfung gemeint. Damit ist die Umwelt gemeint. Vielleicht erfassen wir dann ein bisschen besser, warum die Umwelt halt nicht ständig erneuert wird. Nein, das ist wie so ein Fluch. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Es geht abwärts. Und das ist wie ein Fluch. Und der lastet eigentlich auf allen Menschen. Und es gibt nur eine Sache, wie wir diesem Fluch entgegenwirken können. Jesus wurde selbst zum Fluch, an dem er ans Fluchholz ging. Und jeder, der ihn in sein Leben einlädt, wird eine neue Schöpfung. Und jetzt werden wir eine neue Schöpfung. Und verstehst du, die Hoffnung bist du. Du bist die Hoffnung für die Menschen. Kolosser 1, Vers 27. Ihnen, den Menschen, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus. Wie heißt es weiter? In euch. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist die Hoffnung. Wenn du mit Jesus lebst, du bist die Hoffnung. Du bist das Leben. Und deswegen, du hast das Leben in dir. Ja? Und wenn du einfach dein Leben als Christ lebst und vertraust auf Jesus, wird es dir gehen wie Marie Durand, die das erlebt hat um sich herum im Knast. Sie konnte eigentlich gar nicht viel Einfluss haben. Aber das hat so viel Kreise gezogen, dass wir bis in der heutigen Zeit kann man diesen Knast besichtigen und kann diese Inschrift lesen. Ich meine, man weiß ja nicht genau, ob es jetzt wirklich noch von ihr ist oder ob das vielleicht einer mal nochmal reingekritzelt hat, ja, damit viele Touristen kommen. Aber sie hat es definitiv an die Gefängnismauer geritzt. Und das darfst du innerlich in deinem Leben, darf das geritzt sein, ja. Resiste, nicht aus eigener Kraft, sondern auf der Kraft Gottes. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Und mit dieser Kraft darfst du vorwärts gehen. Und wenn du das lebst, hey, dann lass den Druck kommen. Gott hat Gegendruck in uns hineingelegt. Er hat seine Kraft in uns hineingelegt. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr, und ich danke dir für diese Worte, die Paulus hier der Gemeinde weitergibt. Und ich danke dir für die Hoffnung, die du in uns hineingelegt hast. Herr, und es ist ja so tragisch, dass wir in unserem Wortschatz die Worte oft so umgemodelt haben. Das Wort Hoffnung ist ja für uns eigentlich im Sprachgebrauch was total Vages. Wir hoffen an irgendwas. Hoffen ist irgendwas, was man doch nicht so richtig erfassen kann. Und Hoffnung, das haben wir eben gehört. Es ist einfach die feste Gewissheit, an dem festzuhalten, was wir jetzt noch nicht sehen, aber was du bereits gemacht hast, was da ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt hier bist. Und mein Wunsch ist für alle, die hier sitzen, die dich kennen, dass sie einfach wieder den Glauben ergreifen, dass sie an dir festhalten, dass sie mit dir leben, dich suchen, morgens früh, den ganzen Tag über und den Deckel drauf machen und in der Abhängigkeit von dir leben. Herr, ich bitte dich, dass wir das erleben können und ich möchte uns auch als Gemeinde unter deinen Segen stellen, dass du uns jetzt segnest mit deiner Gemeinschaft, mit diesem Pneuma, mit diesem Geist, mit dem Heiligen Geist in uns, dass du uns segnest mit deiner Fülle, die auf uns kommt, dass du uns segnest mit deiner Gegenwart, wenn wir da raustreten, dass wir stark sein können, dass wir unsere Identität in dir haben und dass es gut ist, dass es Menschen gibt in der heutigen Zeit, die Überzeugungen haben. Ich möchte uns alle unter deinen Segen stellen und auch die Gemeinde aussenden an die Plätze, wo du jeden Einzelnen gestellt hast, in die Familien, in die Arbeitsplätze, in der Gemeinde, in den verschiedenen Aufgaben, dass wir dort diesen Glauben leben und dass du uns versorgst mit deiner Kraft. Heiliger Geist, komm du neu auf uns, dass wir erfüllt sind, wie diese Flasche hier mit Sauerstoff, erfüllt sie mit deinem Geist und dass wir nicht aus eigener Kraft, sondern aus deiner Kraft widerstehen können. Widerstehen können gegenüber den äußeren Bedrängnissen, aber auch widerstehen können gegenüber der Sünde, die versucht, auf uns einzuwirken. Wir haben eben so ein paar Beispiele genannt. Gott, mach uns stark in dir. Es ist deine Kraft, die wirkt. Halleluja. Geh du mit uns, segne uns, halt deine Hand über uns in Jesu Namen. Amen.